ist das Grab wirklich leer? Ich möchte euch heute eine Geschichte vorlesen, zu der man eher sagen könnte, das Grab ist ganz schön voll, beziehungsweise da ist ganz schön viel los am Grab. Und zwar steht die Geschichte im Johannesevangelium in Kapitel 20, die Verse 11 bis 16. Ich lese aus der Luther-Übersetzung vor. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt haben, hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Ich mag die Geschichte total und sie passt natürlich extrem gut zu einem Ostergottesdienst. Bevor wir über diese Geschichte reden wollen und sie genauer angucken möchten, will ich euch eine Person vorstellen, und zwar Maria. Es ist ganz wichtig, die vorzustellen, weil es gibt ganz viele Marias im Neuen Testament. Es ist sehr verwirrend, 4 bis 5 Marias, man ist sich nicht so richtig sicher. Maria war so ein Allerweltsname, so wie heute vielleicht Michaela. Also alle, die Michaela heißen, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber der ist schon recht häufig der Name. Und Maria war ein ähnlicher Name. Und die Maria, die wir heute in der Geschichte kennenlernen, das ist eine ganz besondere Person, nämlich Maria von Magdala. Und die heißt deshalb Maria von Magdala, weil sie aus einem Ort kommt namens Magdala. Ja? Also so wie ich der Anderle aus Ilvesheim wäre, ist Maria die Maria aus Magdala. Das ist ein kleines Fischerstädtchen am See Genezareth, ein sehr reiches Fischerstädtchen eben wegen der Fischerei. Und Maria von Magdala war wahrscheinlich eine Singlefrau, so um die 40, 45 Jahre alt, war wohlhabend. Man weiß aus den Evangelien, dass Maria mit ihrem Geld auch den Dienst von Jesus unterstützt hat. Und als Maria von Magdala Jesus das erste Mal getroffen hat, da war sie schwer krank. Da hatte sie eine schwere Krankheit und Jesus ist auf sie zugekommen. Vielleicht hat er vorher eine Predigt gehalten und dann hat er noch für die Kranken gebetet und er kam zu Maria von Magdala und er hat höchstwahrscheinlich die Hände aufgelegt, hat für sie gebetet und sie wurde befreit von dieser Krankheit. Und von jetzt auf nachher, von total krank zu total gesund. Und das hat sie sehr schnell überzeugt und ab dem Zeitpunkt war sie eine Nachfolgerin Jesu. Sie ist überall dahin mitgelaufen, wo Jesus rumgelaufen ist. Jesus war ein Wanderprediger, er ist durchs Land gezogen, von Ort zu Ort und Maria von Magdala war immer mit dabei. Und um auf unsere Geschichte zu kommen, 2 Tage vorher hat diese Reise mit Jesus geendet vor dem Kreuz, außerhalb der Stadtmauern von Jerusalem. Sie ist Jesus nachgefolgt seit ihrer Heilung bis zu dem Tag, an dem er ans Kreuz geschlagen wurde, 2 Tage zuvor. Und der Mann, der sie von der schweren Krankheit geheilt hat, dieser Mann, der kranke Menschen, blinde, lahme, taube, stumme Menschen geheilt hat, der Menschen ihre Sünden vergeben hat, der zu den Ausgestoßenen gegangen ist, zu den Menschen am Rand der Gesellschaft, der eine Botschaft hatte von dem barmherzigen und liebenden Gott, der sich erniedrigt, um seine Geschöpfe zu retten. Dieser Mann, der durch diese Botschaft bekannt geworden ist im ganzen Land, dieser Mann wurde ans Kreuz geschlagen aufgrund falscher Anschuldigungen 2 Tage zuvor. Und die Seifenblase ist geplatzt. Die Jünger haben gedacht, Jesus wird alles neu machen und auf einmal endet er am Kreuz und er stirbt. Frustration, Trauer, Angst sind die Gefühle, die die Jünger hatten nach dieser Kreuzigung. Maria ist total desillusioniert. Und das ist ihr Zustand am Ostermorgen, an diesem Ostersonntag. Da fängt unsere Story an, die ich gerade eben vorgelesen habe. Maria geht früh morgens zu der Grabhöhle Jesu, noch bevor die Sonne aufgegangen ist. Also früher wurden die Toten nicht begraben wie heute hier in Deutschland, sondern es waren Grabhöhlen, da wurde ein großer Stein davor gerollt. Ihr kennt es alle aus dem Rallye-Unterricht. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und als Maria dort ankommt, bekommt sie einen riesigen Schock. Dieser Stein, der vor der Tür des Grabes platziert war, um das Grab zu versiegeln, ist zur Seite gerollt und sie guckt rein in das Grab und sie sieht, das Grab ist leer. Und Maria hat dann nicht gedacht, oh ja, Jesus ist auferstanden, sondern sie hat gedacht, jetzt haben sie meinen Herrn, meinen Erlöser, meinen super guten Freund, der mich geheilt hat, sie haben ihn nicht nur umgebracht, sie haben auch seinen Leichnam gestohlen, haben den Leichnam weggebracht. Und das war einfach zu viel für Maria. Sie hat getrauert und dann klauen sie auch noch den toten Körper von Jesus. Und wir lesen in Vers 11, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Das ist eine sehr nachvollziehbare Sache in der Situation. Und jetzt geschieht etwas sehr Eigenartiges in der Geschichte. Also bis dahin können wir das recht gut nachvollziehen und nachfühlen. Und jetzt passiert etwas Eigenartiges. Wir erinnern uns, wir sind noch vor Sonnenaufgang und Maria steht da und sie weint. Und auf einmal scheint aus dem Grab, das leer ist, wo sie eben schon reingeguckt hat, da war niemand drin, auf einmal scheint ein Licht aus diesem Grab heraus. Und Maria geht zu dem Grab hin, irritiert, was ist da los? Und sie guckt rein und da sitzen zwei Engel mit leuchtenden Gewändern. Und Maria guckt und die Engel fragen, warum weinst du, liebe Frau? Und ich finde so cool, Maria, die ist überhaupt nicht davon beeindruckt, dass da zwei Engel sitzen, sondern die antwortet einfach auf die Frage. Die sagt, hey, die haben Jesus geklaut und ich weiß nicht, wo er ist, deshalb weine ich. Ja, normalerweise in anderen Geschichten der Bibel ist so, wenn Engel erscheinen, dann fallen die Leute auf ihr Angesicht. Maria war so durch den Wind, dass sie einfach nur auf die Frage geantwortet hat. Sie haben meinen Herrn weggenommen, ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Und mittlerweile steht Maria in dem Grab mit den anderen zwei Engeln und die Sonne geht langsam auf. Und Maria hört ein Geräusch hinter sich und sie dreht sich um und gegen das Licht der aufgehenden Sonne sieht sie so einen schwarzen Umriss, den Umriss eines Mannes. Und ihre Augen sind noch voller Tränen und sie sieht ganz verschwommen und sie denkt, da steht jetzt der Gärtner, der ist verantwortlich für die Grabhöhlen. Wahrscheinlich hat er auch gesehen, dass der Stein weggerollt ist und er kommt jetzt hier vorbei oder vielleicht hat er gerade eben Jesus weggebracht. Und dieser Gärtner spricht Maria an und fragt, warum weinst du? Und Maria sagt, Herr, wenn du Jesus weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Und dann geschieht etwas Wunderbares in der Geschichte. Der Gärtner sagt ein Wort. Und dieses Wort ändert alles. Der Gärtner sagt, Maria. Und Marias Herz setzt einen Moment aus. Und sie ist total irritiert und sie ist total überrascht. Und sie denkt sich, kann das wirklich sein? Ich kenne diese Stimme. Und an der Art und Weise, wie dieser Gärtner, in Anführungsstrichen, Maria beim Namen genannt hat, erkennt sie, hey krass, das ist Jesus. Und sie springt auf, sie ruft Meister und sie rennt los, um ihm um den Hals zu fallen. In dem Film würden wir jetzt noch so einen Flashback haben. Wir haben letzte Woche über das Stilmittel bei Filmen, das Foreshadowing, gehört, dass manchmal Filme damit anfangen, mit dem Ende und dann erfährt man, wie es zu diesem Ende gekommen ist. Und ein anderes Stilmittel in Filmen ist der Flashback. Und ein Regisseur würde jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich einen Flashback machen zu einem Gespräch, das Jesus mit einer anderen Maria, Maria von Bethanien, hatte. Die heißt deshalb so, weil sie aus Bethanien kommt. Und ihr kennt die Geschichte von Marias Bruder, der ist gestorben und Jesus spricht mit der Schwester des Verstorbenen, Maria, und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ende des Flashbacks, zurück im Grab. Maria versteht auf einmal, was Jesus zu der anderen Maria, zu einer guten Freundin von ihr gesagt hat. Jesus ist wirklich auferstanden. Er steht jetzt hinter ihr, beziehungsweise vor ihr. Und sie versteht, dass es nicht der Gärtner ist, sondern Jesus selbst. Ich liebe diese Geschichte. Ich finde die einfach nur genial. Und es sind tolle Elemente drin. Wir haben einen Friedhof vor Sonnenaufgang. Wir haben so ein gespenstisches Licht, das aus einem Grab kommt. Wir haben leuchtende Engel. Wir haben den auferstandenen Jesus und wir haben ein Happy End, das keiner für möglich gehalten hätte. Aus Trauer wird auf einmal Freude und aus Verzweiflung wird auf einmal Hoffnung. Und das Grab ist alles andere als leer. Wir haben zwei Engel in dem Grab, wir haben Maria von Magdala in dem Grab, Jesus steht auch noch so halb drin. Das Grab ist also relativ voll und es ist trotzdem die Osterbotschaft. Im Grab Jesu herrscht Hochbetrieb und das ist auch gut so. Ich möchte mit uns einfach heute zwei, drei, vier Punkte herausheben und dir zusprechen, was in dieser Geschichte drin steckt, was auch für dich und für mich, für uns gemeinsam in Ostern steckt und was Gott uns zusagt. Also das Wichtigste, was wahrscheinlich in dieser Geschichte doch betont wird, ist, dass Jesus Christus auferstanden ist. Jesus Christus hat gewonnen. Ich habe mich intensiv vorbereitet auf diese Predigt. Ich erkläre euch gleich, wie. Es gibt so Tage, die wird man niemals vergessen. Manche kichern schon, denken sie, jetzt kommt gleich so ein Fußballbeispiel. Und ja, ihr habt recht. Es gibt einen Tag, von dem weiß jeder von euch, wo er war an diesem einen Tag. Und zwar am 8. Juli 2014. Ich spreche nicht vom 13. Juli, das ist normalerweise meine Illustration. Nein, ich spreche von dem 8. Juli, was nochmal ein extrem coolerer Tag war, so vom Gefühl her, als der 13. Juli. Das war WM-Halbfinale Brasilien gegen Deutschland. Haben wir Brasilianer heute Morgen unter uns? Keine, okay, dann können wir uns einfach ganz hemmungslos freuen. 8. Juli, Adrenalin pur. Nicht erst als das Spiel angefangen hat, sondern die Tage davor, die Zeit, wo man sich vorbereitet hat auf dieses Spiel, war für mich persönlich, immer wenn ich morgens aufgewacht bin oder immer wenn ich dran gedacht habe, hat so ein Stich in meiner Magengrube, so einen positiven Stich ergeben. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Es war so eine Mischung aus Angst, ja. Wir spielen gegen den Gastgeber der Weltmeisterschaft, aber auch irgendwie Vorfreude, weil man gedacht hat, vielleicht klappt's. Und man fiebert da drauf zu und dann sitzt man im Fernsehraum, Fernsehkeller bei uns. Wir haben so einen Männerkeller mit einem Fernseh drin. Da schicken wir unsere Kinder hin, wenn sie zu laut sind. Und da saßen wir mit Freunden. Simon war auf jeden Fall mit dabei, das weiß ich noch ganz genau. Und das Spiel läuft und Brasilien fängt sehr stark an. Brasilien hat sehr stark angefangen in dem Spiel und es sah schon ganz spannend aus. Und nach 11 Minuten steht es auf einmal 1-0, Thomas Müller. Der Kommentator sagt erst, die Flagge ist oben, es war abseits. Nein, es ist doch das 1-0. Und nach 23 Minuten schießt Klose das 2-0. 3-0 durch Groß in der 25. Minute, 4-0 durch Groß in der 26. Minute und 5-0 durch Khedira in der 29. Minute. 29 Minuten. Und jedes Mal, wenn ein Tor gefallen ist, sagt Simon, Alter, was ist hier los? Was passiert hier? Ich glaub's nicht. Der Simon, der konnte seinen Sprechapparat nicht mehr kontrollieren und war einfach nur noch von den Socken. Ja? Das war schön, Simon, schön, dass du da warst. Und nach 29 Minuten war klar, Brasilien ist besiegt. Die restlichen 61 Minuten plus Nachspielzeit waren reine Formsache. Und es war schön, also für uns zumindest, ja, für uns Deutschen. Und an Ostern feiern wir genauso einen Sieg, der schon errungen wurde. Also Jesus hat am Kreuz und durch seine Auferstehung die Sünde und den Tod und die Macht der Sünde und die Macht des Todes besiegt. Sie sind immer noch unsere Feinde, sind immer noch unsere Gegner, aber die Schlacht ist schon gewonnen. Auch wenn wir immer noch ankämpfen gegen die Folgen von Sünde in unserem Leben, auch wenn wir immer noch mit dem Tod ringen, eigentlich brauchen wir keine Angst mehr zu haben, wie die deutsche Nationalmannschaft in ganz Deutschland nach der 29. Minute keine Angst mehr haben musste vor Brasilien. Die Sache war klar, auch wenn das Spiel noch nicht abgepfiffen war. Karl Barth, der schreibt da was ziemlich Geniales dazu. Die Osterbotschaft sagt uns, dass unsere Feinde, nämlich Sünde, Fluch und Tod, geschlagen sind. Sie können letztlich nicht mehr Unheil anrichten. Sie gebärden sich noch, als sei das Spiel nicht entschieden, die Schlacht nicht geschlagen. Wir müssen noch mit ihnen rechnen, aber wir müssen sie im Grunde nicht mehr fürchten. Wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr mit tragischem Gesicht umherlaufen und die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat. Es gilt nur noch das und nur noch dieses eine ist wirklich ernst, nämlich Jesus ist Sieger. Ist das nicht eine geniale Perspektive? Das Spiel ist schon gewonnen, der Feind ist schon besiegt. Wir können nicht mehr die Existenz eines hoffnungslos griesgrämig durch die Welt laufenden Menschen fristen. Es gibt nur noch eine Sache, die im Leben eines Christen ernst ist, und zwar die Tatsache, dass Jesus Christus Sieger ist. Und das sind gute Neuigkeiten für dich und für mich. Wir müssen Sünde und wir müssen Tod nicht mehr fürchten, obwohl sie noch existieren. Wir müssen sie nicht mehr fürchten. Jesus hat am Kreuz die Strafe für deine Sünde getragen und hat durch die Auferstehung den Tod besiegt. Also wer zu Jesus gehört, der steht auf der Siegerseite. Und es ist extrem erfreulich und beruhigend. Und es ist extrem schön an der Osterbotschaft, dass wir nicht mehr uns bewähren müssen, nicht mehr kämpfen müssen, sondern Jesus Christus hat für uns bis ans Kreuz, bis ins Grab und durch das Grab hindurch gekämpft. Und wir haben den Sieg errungen in Jesus. Also, Jesus hat gewonnen. Das Zweite, was wir in der Geschichte sehen, ist, die Auferstehung verwandelt Menschen. Die Tatsache der Auferstehung hat Maria verwandelt. Wir haben in dieser einen kurzen Geschichte am Anfang eine trauernde, weinende Maria und am Ende der Geschichte eine jubelnde und sich freuende Maria. Und wenn wir weiterlesen in der Apostelgeschichte oder auch noch in den Evangelien nach der Auferstehung, die Jünger, Karfreitag, die Jünger sind abgehauen. Petrus hat noch versucht, dem Knecht vom Hohepriester den Kopf abzuhauen, hat es noch so geschafft, das Ohr zu erwischen. Jesus hat das Ohr wieder dran geheilt, keine Ahnung, wie das geht. Vielleicht mit Spucke. Wobei, das ist ein ekliger Gedanke. Also Petrus hat noch einmal groß ausgeholt, Jesus hat den Menschen geheilt und dann sind sie alle abgehauen. Zum Teil nackt. Die Tatsache der Auferstehung macht aus nackt davonrennenden, mit Schwertern um sich schlagenden, feigen, sich versteckenden Jüngern mutige Nachfolger Jesu, die bereit sind, in den Tod zu gehen für die Botschaft, dass Jesus Christus auferstanden ist. Die Auferstehung verwandelt Menschen. Oder eine Frage an dich, hast du einen großen Bruder, einen größeren Bruder, älteren Bruder? So ein paar Leute sind so da, die haben einen älteren Bruder. Ich spreche jetzt mal vor allem euch an. Also, wenn dein großer Bruder zu dir kommen würde und würde sagen, ich bin Gottes Sohn, ich bin Gott, ja? Würdest du das glauben? Der Typ, der dich gezwungen hat, Regenwürmer zu essen, kommt zu dir und sagt, ich bin Gott. Und du denkst dir, ja genau, das ist der Grund, warum du mich hast Regenwürmer essen lassen, weil du einen Knall hast. Ja? Und genauso ging das Jakobus, dem kleinen Bruder von Jesus. Jesus hatte Geschwister. Ja? Und diese Geschwister und ganz exemplarisch Jakobus, sein kleiner Bruder, Jakobus hat nicht geglaubt, dass Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist. Jakobus hat Zeit Jesu Lebens gedacht, Jesus hat einen Knall. Jakobus hat gedacht, Jesus ist entweder ein total verrückter Sektenführer oder er hat einen Gottkomplex, ja, oder er hat Wahnvorstellungen, ja, der glaubt wirklich, er ist Gottes Sohn. Wir wissen nicht, also die Bibel überliefert uns nicht, ob Jesus Jakobus hat Regenwürmer essen lassen. Aber Jakobus denkt sich, ja, jetzt kommt der zu mir und sagt, er ist Gott. Bla bla. Und das Einzige, was Jakobus und seine Brüder getan haben, während Jesus gelebt hat, war Fremdschämen. Kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr um die Mittagszeit Privatsender einschaltet oder gegen abends. Fremdschämen ist ein Gefühl, das du bestimmt auch kennst. Und das Gefühl hatte Jakobus, wenn er an Jesus gedacht hat. Und Jakobus dachte, Jesus hat einen Knall. Bis an den Tag, an dem Jesus, der eigentlich tot sein sollte, vor ihm stand. Nicht ein Geist, ja, wo man so durchgreifen kann. Oder nee, Jakobus hat nicht irgendwie vorher komische Pilze gegessen. Es war auch keine Vision. Da steht sein toter Bruder vor ihm, der nur vor ein paar Tagen am Kreuz hing, der davor ausgepeitscht wurde von den Römern. Eine Prozedur, wo schon viele Gefangene starben, bevor sie überhaupt ans Kreuz kamen. Er hing Stunden am Kreuz, er blutete aus, mit einer Lanze wurde ihm in die Seite gestochen. Tot, ja, also toter geht es nicht. Und auf einmal steht dieser große Bruder von Jakobus da und sagt, hey, hallo Jakobus. Und Jakobus fällt auf seine Knie, bekehrt sich und sagt, du bist wirklich Gottes Sohn. Und Jakobus wurde der erste Pastor der ersten Gemeinde in der Kirchengeschichte in Jerusalem. Er war der Pastor, ja, der kleine Bruder von Jesus. sein Leben lang geglaubt, mein großer Bruder ist das schwarze Schaf der Familie, der hat einen Knall. Und eine Begegnung mit dem auferstandenen großen Bruder verändert alles. Die Auferstehung verwandelt Menschen. Und dieselbe Kraft ist auch heute noch am Wirken. Die Osterbotschaft beinhaltet auch, dass du kein Gefangener deiner Vergangenheit bist. Wenn du heute Morgen hier sitzt und du denkst, hey, ich bin, wie ich bin und ich bin einfach so, wie ich bin, weil mein Leben eben so und so verlaufen ist, möchte ich dir zusprechen. Ostern bedeutet auch, dass du kein Gefangener deiner Vergangenheit bist. Ostern besagt, egal wie deine Vergangenheit aussieht, egal wie du heute Morgen hierher gekommen bist, egal was deine momentanen Gedanken über den Typ da vorne sind, der aussieht wie ein Muller. In Jesus gibt es Hoffnung für Veränderung und Neuanfänge. In Jesus hast du die Chance auf einen Neuanfang. Also die Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus war für die Jünger, war für Jakobus ein Gamechanger. Und dasselbe gilt auch für dich. Eine Begegnung mit Jesus Christus kann alles verändern. Und wer Jesus begegnet, wird nie der gleiche sein. Und da sind wir beim dritten Punkt. Du kannst Jesus begegnen. Die Botschaft von Ostern ist, dass Jesus nicht tot ist, sondern dass Jesus lebt. Das ist nicht einfach nur so ein eigenartig peinlich klingender Spruch für einen Aufkleber hinten auf dem Auto, Jesus lebt, sondern das ist, was Christen glauben. Die Auferstehung besagt, dass Jesus Christus nicht tot ist, sondern lebt. Und das hat zur Folge, dass du diesem Jesus begegnen kannst. Ich finde es sehr cool, Jesus hat ziemlich viel auf sich genommen, um uns freizukaufen von der Schuld, von der Sünde, von der Scham. Und als er auferstanden ist, hat er nicht einfach, um sich von den Strapazen zu erholen, einen zweiwöchigen Strandurlaub in der Karibik gebucht, sondern das Erste, was er getan hat, ist, er ist Menschen begegnet. Ja? Er war lebendig, er ist am dritten Tag wieder lebendig geworden und er hat angefangen, Leuten zu begegnen, Leute zu erschrecken. Ja? Die Jünger sitzen in Jerusalem, haben alles zugeschlossen, glauben, dass jetzt demnächst auch die römischen Soldaten kommen, um sie zu kreuzigen. Ja? Die sitzen alle da, haben Angst, keiner traut sich was zu sagen. Auf einmal steht Jesus mitten im Raum, ist durch eine verschlossene Tür durchgelaufen, vielleicht auch durch die Wand, keine Ahnung, oder ist durch die Decke runtergeschwebt. Wie auch immer, erschrickt die, ja? Und begegnet denen. Wir haben die Begegnung mit den Frauen am Grab. Wir haben die Begegnung mit den zwei Emmaus-Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Wir haben die Begegnung mit den Elfen. Es waren nur noch 11. Die Story bringen wir mal anders rein. Dann haben wir später eine Begegnung des Auferstandenen mit 500 Christen auf einmal. Ja? 500 Leute sehen auf einmal Jesus. Das ist ein recht guter Beweis für die Auferstehung. Und dass die 500 dann auch bereit waren zu sterben dafür, belegt auch nochmal, dass die wirklich gesehen haben, nicht bloß sich ausgedacht haben, dass Jesus lebt. So, und Jesus ist seit seiner Auferstehung im Menschenbegegnungsbusiness. Okay? Das ist, was Jesus Christus macht. Er begegnet Menschen. Er begegnet Menschen. Und er kann es auch hier und er kann es auch heute noch. Was Maria und Jakobus und den anderen Jüngern passiert ist, kann auch dir passieren. Du kannst Jesus wirklich erleben. Vielleicht geht es dir heute Morgen wie Maria am Grab. Deine Augen sind voller Tränen. Du hast keinen klaren Blick. Trauer vertrübt den Blick auf die Dinge. Und selbst wenn dir Jesus begegnen würde, du würdest bloß denken, er ist ein Gärtner. Vielleicht steckst du gerade in einer Krise in deinem Leben und du weißt nicht, wie du rauskommen sollst. Oder hast vielleicht schon seit langem eine Krankheit, die dich wirklich plagt. Vielleicht leidest du seit Jahren und Jahrzehnten an Depressionen oder an anderen Leiden. Und vielleicht hast du einen schlimmen Fehler in deinem Leben gemacht und hast dein Familienleben aufs Spiel gesetzt und verloren. Was auch immer heute Morgen deinen Blick verschleiert, Jesus Christus kann dir begegnen und kann dir einen neuen Anfang schenken. Der Flashback aus unserer Geschichte ist für dich. Jesus sagt heute Morgen zu dir, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich habe nicht nur die Auferstehung und das Leben, ich selbst bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ich möchte das Ganze Gesagte in einem letzten Punkt zusammenfassen, in unserem vierten Punkt hier. All das, was ich gerade eben gesagt habe, kann man zusammenfassen in dem einen Satz: Ostern ist für dich. Ihr habt unsere Postkarten gesehen, da steht das riesengroß drauf: Ostern ist für dich. Petrus, der Typ, der Ohren abhackt, ja, und dann abhaut, hat nach der ganzen Story Folgendes geschrieben: Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen, und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Ostern ist für dich. Christus war von vor Grundlegung der Welt schon dazu bestimmt, für dich Ostern geschehen zu lassen. Jesus ist für dich gestorben, er ist für dich auferstanden. Und wenn mal was übertrieben klingt oder wie eine krasse Übertreibung klingt, dann ist doch wohl der Satz: Ostern ist für dich geschehen. Karfreitag und Ostersonntag hat Gott für dich geplant. Warum? Damit du mit deiner Sünde nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben bei Gott dem Vater haben kannst. Einer meiner Lieblingsverse in der Bibel steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18. Jesus hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Das ist der Plan von Anfang an gewesen. Ich lese nochmal vor. Jesus hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Sünden weg, Gott her. Das ist, was Ostern aussagt. Die Trennung, die zwischen dir und Gott steht, nämlich deine persönliche Sünde, mit dieser Sünde hat Jesus Christus Schluss gemacht am Kreuz und in der Auferstehung, damit du freien Zugang zu Gott haben kannst und ewiges Leben empfangen kannst. Also Ostern ist eigentlich ein Beziehungsangebot Gottes an dich. Und ich möchte dich einladen, dieses Beziehungsangebot Gottes anzunehmen. Ob du das heute zum ersten Mal tust oder zum 200. Mal, ich lade dich ein, heute die Osterbotschaft ernst zu nehmen und zu sagen: Gott, ich möchte dieses Beziehungsangebot von dir wahrnehmen. Ich möchte mit einem Zitat von einem Pastor abschließen, den ich sehr schätze. Er hat gesagt oder geschrieben: Du bist viel sündiger, als du dir vorstellen willst, aber du bist auch viel mehr angenommen und geliebt, als du zu hoffen wagst. Das ist die Botschaft von Ostern. Du bist viel sündiger, als du dir eingestehen möchtest, und du bist viel mehr geliebt und angenommen von Gott, als du es zu hoffen wagst. Das ist die Osterbotschaft. Wir sind Loser. Gott wendet sich uns zu, liebt uns und nimmt uns an, vergibt uns unsere Schuld und guckt nicht mehr auf unsere Sünde, sondern guckt einfach nur noch auf das, was Jesus am Kreuz getan hat, stellvertretend für uns. Ich lade dich ein, heute Morgen mit Gott zu sprechen, deine Sünde zu bekennen, wenn du was zu bekennen hast, und das Ostergeschenk seiner Vergebung, das er dir im Tod und der Auferstehung Jesu anbietet, anzunehmen. Ich möchte noch beten mit uns. Jesus, du lebst, Herr, und du bist nicht mehr ins Grab zurückgegangen und hast dich nicht mehr zurückgelegt und bist noch mal gestorben, sondern du bist immer noch lebendig, Herr. Jesus, deshalb sind wir heute Morgen hier, weil wir dich erleben als lebendigen Sohn Gottes, weil wir dich erleben als persönlichen Erretter und persönlichen König über unser Leben. Jesus, wir sind heute Morgen hier, um dich zu feiern, um deine Auferstehung zu feiern, die Tatsache, dass du mit uns bist, alle Zeit und bis ans Ende der Welt, Herr. Jesus, wir sind heute hier versammelt, um dir einfach Lobpreis zu bringen und dir Dank zu bringen dafür, dass du dich zu uns heruntergebeugt hast, um uns zu dir hochzuheben. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du gestorben bist für uns und dass du auferstanden bist am dritten Tag. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, durch dieses Ostern, dieses Beziehungsangebot, dass du Gott uns machst, anzunehmen und diese lebensverändernde Auferweckungskraft selbst zu spüren im eigenen Leib. In deinem Wort steht, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, dass dieselbe Kraft, der Heilige Geist, wirksam ist in uns, in unserem Leben. Herr, mach das für uns greifbar, lass es nicht einfach leere Worte sein, sondern lass es wirklich erfahrbares, greifbares Erleben sein. Herr, zeig uns die Wahrheit deines Wortes, Herr. Wir bitten dich um Leben, um Kraft und um viel Freude, Herr. Lass uns Ostern verstehen und nicht mehr griesgrämig durchs Leben gehen, sondern voller Hoffnung und deinen Sieg für uns annehmen, Herr. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.